Deutschlandfunk.
Als Russland die gesamte Ukraine vor über 4 Jahren angegriffen hat, da hat Sophia gerade in Deutschland gelebt. Jetzt ist sie zurück in Kiew.
Dieses Gefühl, wenn man zu Hause ist, das ist mir so wichtig, dass ich eigentlich nicht bereue, dass ich zurückgekommen bin.
Und sie weiß, ihr Heimatland braucht weiter Hilfe, auch aus der EU.
Ohne diese Unterstützung wäre es, denke ich, unmöglich, überhaupt in der Ukraine zu leben.
Aber kommt denn noch genug Support?
Die Mittel für die militärische Unterstützung müssen jetzt rasch ausgezahlt werden. Die Ukraine braucht es dringend.
Das hat Bundeskanzler Friedrich Merz am Dienstag gesagt. Da war der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zu Gast. Konkret geht es um einen milliardenschweren EU-Kredit, den Ungarn zuletzt blockiert hatte. Darauf schauen wir heute und fragen uns, was könnten 90 Milliarden Euro in diesem Krieg verändern?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hey. Ein aktuelles Thema mit persönlichen Perspektiven und den Hintergründen dazu, das bekommt ihr in diesem Podcast. Heute ist Donnerstag, der 16. April. Die Angriffe aus Russland, die waren in der Nacht besonders heftig.
Bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind nach offiziellen Angaben in der Nacht mindestens 15 Menschen getötet worden, unter anderem in der Hauptstadt Kiew und in der Hafenstadt Odessa.
Russland greift die Ukraine seit dem Beginn des Angriffskriegs vor mehr als 4 Jahren fast jede Nacht mit hunderten Drohnen an. Neuerdings gibt es auch tagsüber große Angriffe.
Dutzende weitere Menschen wurden verletzt, etliche Gebäude schwer beschädigt.
Ich habe heute sehr wenig geschlafen. Ich bin von lauten Explosionen aufgewacht worden und musste dann in den Keller schnell runtergehen. Das ist natürlich nicht die Erholung, die man normalerweise braucht.
Das ist Sophia.
Ich bin Sophia Oganesian. Ich wohne gerade in Kiew. Ich habe in den letzten 6 Jahren in Hamburg gelebt, wo ich studiert und gearbeitet habe. Und im Herbst letzten Jahres bin ich zurück nach Kiew gezogen.
Sophia und ihrer Familie ist zum Glück nichts passiert in der Nacht. Aber das ist morgens ja wahrscheinlich das Erste, was man macht. Also zu fragen, ob es allen gut geht, oder?
Ja, das ist schon ein Teil der ukrainischen Kultur geworden. Sobald man aufwacht, dass man seinen Nächsten, seinen Freunden schreibt, wie es ihnen geht. Hm. Normalerweise sieht man auch in den Nachrichten, in welchen Stadtteilen zumindest ungefähr es Zerstörungen gab oder wo es eingetroffen hat. Und dann kann man direkt den Menschen schreiben, die in diesen Stadtteilen sind und nachfragen, ob es ihnen gut geht, ob alles okay ist.
Jetzt bist du letzten Herbst zurück in die Ukraine gezogen, hast vorher 6 Jahre in Hamburg gelebt, bist also in ein Land im Krieg zurückgekehrt. Warum hast du die Entscheidung getroffen?
Es gab sehr viele Gründe für meinen Umzug. Der Hauptgrund ist, dass ich mein Land sehr vermisse und meine Familie und meine Freunde sind hier. Und in diesen schwierigen Zeiten, in denen mein Land sich gerade befindet, wollte ich zusammen mit meinen Menschen sein. Ich wollte ein Teil dieser Gesellschaft sein und ich möchte meine Stadt und mein Land genießen, so viel wie es nur möglich ist, weil das könnte schon morgen oder in nächster Zeit nicht mehr so möglich sein.
Hast du so Momente denn zwischendurch auch, dass du das Leben auch in Kiew mit deiner Familie, mit deinen Freundinnen und Freunden genießen kannst zwischendurch? Ist das möglich?
Ja, das ist schwierig, aber das ist möglich. Besonders jetzt mit dem Frühling, nach diesem harten Winter, wo man schon gedacht hat, dass kein Ende in Sicht hat und dass es nie mehr warm sein wird. Und jetzt geht plötzlich alles auf und es ist sehr schön in Kiew gerade. Die Sonne scheint und die Bäume blühen und man spürt dieses Leben, diesen Frühling, und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl und ich kann das mit nichts vergleichen. Das ist
ja, es war ein unglaublich harter Winter auch, ne? Unglaublich kalt und ja, mit extrem vielen Angriffen auf die Energieinfrastruktur durch Russland ja auch. Also ja, du musst unglaublich harte Wintermonate hinter dir haben.
Ja, und ich muss sagen, dass ich noch eigentlich Glück hatte. Also zum Beispiel, ich hatte meine Heizung bei mir zu Hause fast immer an. Mhm. Aber meine gute Freundin, sie hatte mehrere Wochen 5 Grad bei ihr in der Wohnung.
Ja. Wenn du sowas dann auch hörst, erlebst, ne, oder jetzt auch dann Nächte, wo man in den Luftschutzkeller muss, Stellt man die Entscheidung, dann doch wieder zurück in die Ukraine zu gehen, in Frage? Wünscht man sich dann doch manchmal wieder nach Hamburg zurück? Oder sagst du, nein, ich bin bei meiner Familie, bei meinen Freunden und das allein zählt?
Ich glaube, das ist wirklich das, was zählt. Und ich bin bereit, all diese Schwierigkeiten zu erleben, obwohl ich sie gerne lieber nicht hätte.
Ja.
Aber dieses Gefühl, wenn man zu Hause ist, das ist mir so wichtig, dass ich eigentlich nicht bereue, dass ich zurückgekommen bin. Aber ich weiß, dass es ist nur meine eigene Geschichte. Und es gibt natürlich Menschen, die ganz viel Angst haben vor den Angriffen und die nicht zurückgehen wollen.
Ja.
Oder sie wollen, aber sie können es einfach physisch nicht, weil sie wissen, dass sie sich ganz schlecht hier fühlen würden.
Ja. Trotz des Krieges, trotz Nächten im Luftschutzkeller, sieht Sophia die Ukraine aber eben vor, weil es ihr Zuhause ist. Im Nachbarland Ungarn ist am Wochenende ja jetzt Viktor Orban nach 16 Jahren abgewählt worden. Der hatte mit seinem Veto zuletzt EU-Kredite in Milliardenhöhe für die Ukraine blockiert. Galt als Marionette von Russlands Präsident Wladimir Putin. Wenn Orbans Nachfolger Peter Modyar bald im Amt ist, der sich ja deutlich EU-freundlicher gibt und auch gesagt hat, die Hilfen könnten bald freigegeben werden, gibt es dann gerade zumindest auch ein bisschen Hoffnung?
Also mir persönlich ja, und ich freue mich sehr für Ungarn, für die Menschen in Ungarn. Mhm. Ich habe mich gefreut, als ich die Wahlergebnisse gesehen habe, und ich hoffe, dass sich die Beziehungen zwischen der Ukraine und Ungarn gut weiterentwickeln. Ich denke, dass viele diese Wahlergebnisse als gut empfinden, ja, aber gleichzeitig ist man ein bisschen vorsichtig, weil ich denke, das ist noch früh zu sagen, was daraus kommt für uns, für unser Land.
Und hast du das Gefühl, es gibt immer noch genug Support für die Ukraine in ihrem Abwehrkampf? Oder ist das auch irgendwie bei den ganzen anderen Kriegen, Konflikten, die es ja auch gerade gibt, eher aus dem Fokus geraten?
Ich merke, dass die Ukraine jetzt nicht mehr so in Schlagzeilen ist, in den europäischen Medien. Und das tut mir natürlich ein bisschen leid, weil der Krieg hört leider nicht auf und unsere Menschen sterben weiterhin jeden Tag. Deswegen brauchen wir die Unterstützung genauso, wie wir sie 2022 gebraucht haben.
Bei diesen EU-Krediten für die Ukraine geht es ja konkret um 90 Milliarden Euro, von denen Bundeskanzler Friedrich Merz sagt, die müssen jetzt bald kommen.
Die Ukraine wird ihre Verteidigung dann aber auch auf lange Sicht finanzieren können. Russland sollte dies ernst nehmen.
Wie ernst sollte Russland das denn nehmen? Das kann sie uns genauer einordnen.
Ich bin Gesine Dornblüt. Ich berichte seit Jahren für den Deutschlandfunk über Russlands Krieg gegen die Ukraine. Und zurzeit bin ich gerade im ARD-Studio in Kiew.
Wie wichtig sind diese 90 Milliarden Euro an Krediten für die Ukraine?
Die sind extrem wichtig. Das ist eine Summe für 2 Jahre, ist es vorgesehen. Das Haushaltsdefizit der Ukraine beträgt nach offiziellen Angaben allein in diesem Jahr 52 Milliarden US-Dollar. Und wenn man das Ganze rechnet auf die nächsten Jahre bis 2029, dann sind das mehr als 136 Milliarden US-Dollar Defizit. Das muss eben gedeckt werden. Diese 90 Milliarden, das merkt man dann schon, also ist alles ziemlich knapp bemessen. Die sollen ausgegeben werden für Rüstung, aber auch für Gehälter, also auch für den Sold, für Soldaten. Und ja, unterm Strich geht's einfach darum, nichts Geringeres als einen Staatsbankrott abzuwenden.
Wie stehen die Chancen, dass der Kredit jetzt zeitnah kommt?
Also der kommt bestimmt nicht von heute auf morgen. Mhm. Die Regierungsbildung in Ungarn wird ja auch ein bisschen dauern. Peter Modyar hat angekündigt, diese Entscheidung, den Kredit jetzt nicht mehr zu blockieren. Orban hatte ja auch schon mal zugestimmt, aber es wird noch ein bisschen dauern. Es ist schwer einzuschätzen. Es gibt unterschiedliche Angaben, wann das Geld wirklich eintreffen
wird. Also sprechen wir von Wochen, Monaten oder kann man es gar nicht sagen?
Von Wochen, vielleicht wenigen Monaten.
Okay. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es natürlich ganz wichtig, um einen Staatsbankrott abzuwenden, um auch Gehälter weiterzahlen zu können, weiter auch natürlich Rüstungsgüter kaufen zu können, bezahlen zu können. Aber es wird den Kriegsverlauf nicht maßgeblich beeinflussen? Fragezeichen.
Sagen wir es andersherum. Also wenn das Geld nicht käme und es wirklich einen Staatsbankrott gäbe, dann wäre das fatal, weil die Ukraine dann nicht mehr Waffen einkaufen könnte oder sehr viel weniger. Die Ukraine braucht auch mehr Geld, um selbst Waffen zu produzieren. Die Ukraine hat da gewaltige Kapazitäten, könnte viel mehr produzieren, als sie das bisher tut. Und das Ganze würde sich natürlich auch massiv auswirken auf die Motivation der Soldaten, wenn die keinen Sold mehr bekämen. Also diese 90 Milliarden, die sind kein Game Changer, die sind essentiell einfach notwendig, damit sich die Ukraine weiter verteidigen kann.
Würdest du sagen, ist die EU jetzt geeinter? Könnte sie geeinter werden in ihrer Hilfe für die Ukraine? Oder könnten jetzt womöglich andere Länder auch die Rolle des Blockierers übernehmen?
Das ist die Gefahr und die sieht man auch hier in der Ukraine. Also bei aller Erleichterung über den Wechsel in Ungarn sind da auch sehr viel mahnende Stimmen, die eben sagen, naja, also das war jetzt einer der Faktoren der europäischen Instabilität, eben Ungarn, aber andere bleiben bestehen, zum Beispiel die Slowakei. Und dann geht es ja auch darum, dass die Ukraine, Stichwort EU-Beitritt, auch gerne möchte, dass das möglichst schnell passiert. Und da hat nicht nur Ungarn blockiert, sondern zuletzt auch Bundeskanzler Merz, der gesagt hat beim Besuch Selenskis in Berlin, ja, ein Beitritt zur EU, na klar, aber eben nicht schnell. Und die Ukraine sieht aber den EU-Beitritt als Sicherheitsgarantie. Und es wird ja auch gesprochen über Alternativen zur Vollmitgliedschaft. Da sagt aber Selenski ganz klar, wir wollen keine EU-Leid. Mhm. Und die Ukraine hat ja immerhin auch was zu liefern und mitzubringen in die EU-Mitgliedschaft.
Das heißt, da ist jetzt auch mit Blick auf Ungarn oder eine veränderte Rolle Ungarns, ist nicht abzusehen, dass da jetzt ein EU-Beitritt der Ukraine in kurzer Zeit irgendwie wahrscheinlicher wird, sondern da reden wir wirklich, wenn, von vielen, vielen Jahren.
Ich würde mich nicht auf viele Jahre festlegen. Die Ukraine möchte das natürlich schneller. Da wird sogar das, oder es wurde schon in der Debatte das Jahr 2027 genannt. Aus meiner Sicht ist das absolut unrealistisch.
Wie reagiert denn Russland auf den Verlust eines Verbündeten in Europa, in der EU mit Viktor Orban?
Ja, das war interessant. Ich würde mal sagen, salopp recht pampig. Putins Sprecher Peskov hat ziemlich bald gesagt, also wir werden Modja nicht gratulieren. Und dann hieß es, man habe gar keine Freundschaft mit Ungarn gehabt.
Ach so.
Es wird dann in Moskau darauf hingewiesen jetzt, dass ja Ungarn auch unter Orban diverse Sanktionspakete mit Russland mitgetragen hat. Und in der Propaganda in Moskau, ich habe mir da mal Ausschnitte angeschaut, jetzt gerade aus einer Fernsehshow in den letzten Tagen, da gibt's jetzt einen neuen Dreh und man will eben ganz klar machen, wir Russland, wir haben nicht verloren in Ungarn, wir hatten gar keine Freunde in Ungarn. Die Ungarn sind Ukrainer, so hieß es in einer Sendung, und man will sich eben von Verlierern distanzieren.
Was bräuchte die Ukraine sonst, um sich weiter gegen Russland zu verteidigen, zu behaupten?
Ja, man sagt immer, das ist eine Kombination. Also Waffen, Geld und Druck auf Russland. Druck auf Russland vor allen Dingen über Sanktionen. Das ist jetzt gerade umso wichtiger, als Russland ja wegen des hohen Ölpreises gerade auch wieder Geld verdient. Und ein anderer Punkt, der wichtig ist für die Ukraine, um sich behaupten zu können, das sind die weitreichenden Präzisionswaffen. Die produziert die Ukraine zunehmend selbst. Sie hat in den letzten Tagen und Wochen sehr erfolgreiche Angriffe auf die russische Ölindustrie geflogen. Da wurden unter anderem zwei Ostseehäfen stark beschädigt, sodass die Ölexporte aus Russland dort stark eingebrochen sind über die Ostsee. Die Ukraine hat auch zuletzt ein Chemiewerk getroffen in Russland, das Chemikalien für Munition herstellt. Also es geht darum, möglichst zu verhindern, dass Russland überhaupt erst Waffen produzieren und abfeuern kann, mit denen sie die Ukraine wie zuletzt eben heute Nacht angreift.
Wenn wir abschließend nochmal drauf schauen, wie schwierig ist es für die Ukraine gerade insgesamt ausreichend Unterstützung zu bekommen, angesichts ja auch wirklich zahlreicher globaler Kriege und Krisen und auch einer USA, die sich ja immer weiter zurückzieht da auch?
Das ist schwierig und besonders was Raketen für die Patriot-Abwehrsysteme betrifft, die eben nötig sind, um ballistische Raketen abzufangen. Da hat ja Präsident Selenskyj jetzt gerade im ZDF gesagt, da gäbe es einen Mangel wie nie zuvor. Also es ist eine schwierige Situation, aber es ist auch so, dass die Position der Ukraine tatsächlich jetzt stärker ist als noch vor ein paar Wochen, dass die Ukraine eben nicht nur Bittsteller ist, sondern auch was zu bieten hat, nämlich Sicherheit eben mit diesen Neuerungen in der Rüstungsindustrie, vor allen Dingen was Drohnen betrifft. Und Die Ukraine hat ja auch diverse Verträge schon abgeschlossen mit Staaten im Nahen Osten, denen die Ukraine eben ihre Kompetenzen bereitstellt in der Drohnenabwehr im Tausch zum Beispiel gegen Treibstoff oder auch gegen Geld. Wobei, was die Ukraine da konkret bekommt, das ist nicht bekannt.
Die Ukraine wird also zunehmend nicht mehr nur als Land gesehen, das gerade angegriffen wird und um Unterstützung bittet, sondern auch immer mehr als strategischer Partner, der seine Expertise zum Beispiel bei Drohnen und neuen Drohnenkampftechniken an andere Länder weitergibt. Ein Ende des russischen Angriffskrieges, das ist laut unserer Korrespondentin Gesine Dornblüt aber im Moment überhaupt nicht in Sicht. Es heißt also aus ukrainischer Perspektive weiter durchhalten. Und das heißt es auch für Sophia in Kiew. Was hilft ihr dabei gerade, neben der Tatsache, dass Frühling ist?
Manchmal, wenn ich die Nachrichten aus der Frontlinie höre oder wenn ich mitbekomme, dass jemand, den ich kenne oder der Freund von meinen Freunden gestorben ist, dann ist es sehr schwierig, in diesem Moment Hoffnung in sich zu finden. Aber die Geschichten von den Menschen, die hier im Land bleiben, die hart arbeiten, damit wir ein besseres Land werden, damit wir in einem besseren Land leben, das gibt mir Hoffnung, das inspiriert mich und ja, es gibt auch viele schöne Begegnungen. Es gibt erstaunlicherweise ziemlich viele Menschen aus dem Ausland, die in Kiew sind. Ich höre sehr oft englische Sprache auf den Straßen und es ist schön, wieder zu sehen, wie die Stadt lebt, weil im Winter hatte ich den Eindruck, dass die Stadt total tot und leer ist und sogar heute nach diesem schrecklichen Angriff von Russland in der Nacht geht das Leben weiter, obwohl 4 Menschen in der Stadt gestorben sind. Und das ist die Absurdität dieses Lebens, dass der Tod und das Leben zusammengehen. Und man spürt das jeden Tag, in jedem Moment.
Das war Unboxing News für heute. Teilt die Folge gern mit anderen, damit sie auch hören können und lasst uns gerne eine Bewertung da. Das Team heute, Justus Wolters, Melissa Güleyen, Sandra Döter, Uwe Bräunig und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.